Das ist der erste Teil von zweien, den ich halten werde und war ein bisschen herausfordernd. Ich mache ja unter anderem auch die Dienstplanung für beide Gemeinden und Muttertag ist normal prädestiniert, dass ich hier eine Frau herstelle, aber entweder wollte keine oder konnte keine, in beiden Gemeinden nicht. Also war der Matthias dann die erste Wahl für Gottesdienstleitung und Moderation und dann bin ich noch übrig geblieben, als Mann für ein Muttertag zu predigen. Und ich dachte mir, Mensch, Alex, wie kriegst du da die Kurve? Was sagst du da Schönes? Wie findest du da eine schöne Überleitung als Mann, den Mamas was zu sagen, aber nicht nur den Mamas, sondern letztendlich uns allen? Und eine Mama, das haben wir alle erlebt. Jeder von uns hat eine Mama oder ist mittlerweile selbst auch eine Mama. Eine Mama ist dazu da, die Kinder großzuziehen. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Also sich darum zu kümmern, dass sie das Passende zu essen kriegen. Ganz am Anfang, wenn die Babys ganz klein sind, dann dürfen die an die Brust, wenn das gut läuft. Das ist Subi. Da hat die Mama die beste Nahrung, die es überhaupt gibt. Das hat Gott auch wunderbar eingerichtet. Und wenn sie dann älter werden auch, dann muss sie sich um das Passende kümmern. Dass das immer so ist, dass das die Kinder essen können, dass es verdauen können, dass es ihnen gut tut. Und da habe ich gedacht, kannst du jetzt den Bogen schlagen. Als Hirte, der ich einer bin und sein darf, habe ich auch ein Stück weit Verantwortung, dass ihr die passende Nahrung bekommt. Dass ihr dahin kommt, die Bibel spricht von frischen Wassern und grünem Gras und sie sagt, dass Jesus unser Oberhirte ist, dass er der Hirte ist, der gute Hirte, Johannes 10, an dem wir uns alle orientieren sollen und wir auch als Hirten der Gemeinde orientieren sollen und müssen und dürfen und in enger Verbindung mit ihm unterwegs sein dürfen. Übrigens, das Wort Pastor kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nichts anderes als Hirte. Ja, so ist jeder eurer Ältesten hier ein Pastor, ein Hirte der Gemeinde und hat Verantwortung für euch, hat Verantwortung dafür, euch zu frischen Wassern zu führen. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Dafür zu sorgen, dass ihr gute geistliche Nahrung bekommt, dass ihr zugerüstet werdet, auch das eine, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Nicht jedes Grün oder nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was grün ist, ist gut zum Fressen. Gell? Das sage ich jetzt gleich auch einiges noch dazu. Es geht mir heute darum, dass wir Bibelauslegung wirklich von Jesus lernen, dass wir gute Theologen werden. Und da mache ich heute einen Einstieg. Und ich erwarte, dass Jesus meine Worte durch den Heiligen Geist uns allen lebendig macht. Da sind wir absolut abhängig von ihm. Wenn er das nicht macht, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist lernen zu kommunizieren, zu leben in unserem Alltag, dann bleibt die Bibel, bleiben diese Worte, sagt Paulus, tote Buchstaben. Vielleicht gut auswendig gelernt, vielleicht hast du was Passendes in die ein oder andere Situation hinein, irgendeine Weisheit aus der Bibel, aber wenn der Heilige Geist sie dir nicht lebendig macht, bleibt das ein toter Buchstabe, gewinnt keine, kriegt keine Kraft in deinem Leben. Ja? Also es ist immens wichtig, dass wir als Schafe, so sind wir das alle, dem Oberhirten Jesus unterstellt, dass wir in dieser Abhängigkeit zu ihm leben. Wisst ihr, was das größte Manko oder das herausstechendste Manko eines Schafes ist? Ich habe nicht selber mit einem Hirten mal gesprochen, aber ich habe einen Pastorenkollegen, der das gemacht hat. Und der hat das erzählt. Der hat mal einen Schäfer, einen Hirten besucht auf seiner Schafhütte draußen, über 700 Schafe. Und zu dem ist er mal hin, hat gesagt, hallo Herr Kollege. Und dann hat er gesagt, na, wo sind denn Ihre Schafe? Dann hat er gesagt, meine sitzen meistens. Und so sind sie dann übereins gekommen und er hat sich erklärt. Und dann hat er ihn eben gefragt, haben sie sich ausgetauscht. Und dann kam sie drauf, was das herausstechendste Mango ist oder die Eigenschaft eines Schafes. Es ist die Orientierungslosigkeit. Er hat ihm erzählt, dass er mit seinen über 700 Schafen jeden Morgen und jeden Abend 300, 400 Meter von hier, sagt er, von dem Schafstall, wo er sie jeden Abend hineinbringt, ist ein großer See und da führt er sie zum Tränken hin. Jahr ein, Jahr aus, 365 Tage im Jahr. Und er sagt, alleine finden sie den Weg nicht. Da hat mein Kollege gesagt, das gibt's doch gar nicht, wenn die das jeden Tag früh und abends machen. Dann hat er gesagt, kommen Sie morgen früh, 5 Uhr hierher, dann zeige ich Ihnen das, wie das ablaufen würde, wenn ich Sie nicht führe. Dann ist er hingekommen um 5 Uhr, die Schafe haben schon von Weitem geblökt, er hat gesagt, die sagen jetzt, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst, alle miteinander. Und dann ist der Hirte auf Seite, seine 2 Hunde hat er auch auf Seite gestellt, hat das Gatter aufgemacht, die Schafe sind raus, alle geguckt, geschrien, haben Durst. Da waren sie 2 Stunden dort gestanden. In den 2 Stunden haben sie sich überall verstreut, auf der Wiese außen herum. 4 Schafe haben den See gefunden, hat der Hirte gesagt, das ist absoluter Zufall. Das ist absoluter Zufall, hat er gesagt, dass die den gefunden haben. Und so läuft das, ihr Lieben. Und das, dieses Bild, ich will nicht sagen, dass Schafe dumm sind, aber sie sind orientierungslos. Und für uns gilt das im geistlichen Bereich, ihr Lieben. Wir sind absolut orientierungslos, wenn der Heilige Geist uns hier nicht aufhilft. Geistliche Dinge zu verstehen, geistliche Dinge zu hören, Gott zu hören, das funktioniert nur, wenn der Heilige Geist uns hilft. Wenn wir lernen, mit ihm zu leben, wenn wir lernen, auf ihn zu hören, wenn wir lernen, 24/7 mit ihm zu leben. Jesus ist leiblich nicht mehr da und er hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, denn der Heilige Geist kommt dann. Und wir müssen als Schafe Jesu lernen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Dann kann er uns inspirieren, dann kann er uns seine Kraft zur Verfügung stellen. Und deswegen müssen wir lernen, gute Theologen zu sein. Und deswegen vertraue ich jetzt auch darauf, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Des Weiteren bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Nachfolger Jesu wissen sollte, wie er mit dem Wort Gottes richtig umgehen kann und soll, wie er es auslegen darf oder eben auch nicht. Dazu gibt es einige Kriterien. Ich habe 5 an der Zahl mal rausgesucht. Und die können wir von Jesus selber lernen, sehen wir in seinem Dienst. Er hat uns diese Theologie, wie er sich das wünscht, vorgemacht. Und ich will mit euch heute diesen Ursprung dieser Kriterien anschauen und das nächste Mal beim nächsten Termin, beim nächsten Alex-Termin, dann zeige ich euch diese 5 Kriterien auf. Und dann könnt ihr die anwenden, vielleicht wahrscheinlich sogar wendet ihr das ein oder andere an, vielleicht bewusst oder unbewusst, aber man kann ja sowas auch immer wieder mal auffrischen. Aber wenn wir die haben, dann können wir sauber und ausgewogen mit der Bibel umgehen. Mein erster Punkt heute ist, dass wir zurück müssen zu den Wurzeln. Back to the roots, zum Ursprung. Wir wollen ja von Jesus lernen. Ich hoffe, dass du von Jesus lernen willst. Und deswegen müssen wir uns anschauen, ein Stück weit auch, wie er gestartet ist, wie sich sein Leben entwickelt hat. Vielleicht denkst du ja von dir, ich habe echt keinen guten Start ins Leben gehabt, habe es schwierig gehabt, herausfordernd und bin da gehandicapt. Aber glaub mir, Jesus hat es echt nicht einfach gehabt, wie er so ins Leben gekommen ist und was er durchgemacht hat. Maria, seine Mama, wurde ja während der Verlobungszeit mit ihrem Josef schwanger, aber nicht vom Josef. Ja, und es war während dieser Zeit in dieser Gesellschaft, in diesem gesellschaftlichen Umfeld ein gewaltiger Skandal, eine große Sünde im Volk wäre das gewesen, wenn nicht der Heilige Geist dahinter gesteckt hätte. Aber das haben die Menschen außen herum natürlich nicht gewusst. Jesus kommt als Obdachloser in einem Stall zur Welt. Jesus wird im Tempel als Erstgeborener, das war er ja, Gott geweiht und als Opfer, das war vorgeschrieben im Gesetz des Mose, können diese Eltern nur zwei Dauben darbringen, das Opfer der Armen. Es dauert dann auch nicht lange, Jesus wird verfolgt, das hat geistliche Hintergründe und sie müssen fliehen und sie werden zu Asylanten in Ägypten. Dann darf er wieder heim und lässt sich in Israel ausbilden, als was? Er lernt einen Handwerksberuf, ihr jungen Leute. Auch wenn das absolut nicht trendy ist, da darf man sich echt mal an Jesus orientieren. Er ist Zimmermann geworden. Ja? Hat einen coolen Beruf gelernt. Mal ganz echt, wer hätte sich von uns für den Retter der ganzen Welt so eine Stadt ausgedacht? Solche Umstände herausgesucht. Wären wir im Traum nicht drauf gekommen. Und dann erst im Alter von 30 Jahren beginnt das öffentliche Wirken von Jesus. So lange hat er einfach in seiner Familie, in seinem Freundeskreis überall gelebt, ist seinem Job nachgegangen, ganz normal wie du und ich, ist auf den Klo gegangen und hat wieder gegessen, hat geschlafen, ganz normal als Mensch. Und dann startet sein Dienst. Und die Menschen, die ihn hören, sind mehr als verblüfft von dem, was sie da von diesem, ihrer Meinung nach, Nicht-Theologen zu hören bekommen. Jesus überlässt das Wort Gottes und die Lehre, also sprich das Verstehen darüber, nicht den Profis, nicht den Studierten. Ja? Und er gibt da schon zu verstehen, dass er sich ein allgemeines Priestertum wünscht. Von denen, die ihm mal nachfolgen werden, von denen, die sich Christen nennen, von denen, die sagen, ich gehöre zu Jesus. Er will, dass wir mit dem Wort Gottes umgehen können, dass wir es gewichten, so sagt die Bibel. Er will mündige Kinder seines Vaters haben. Darauf zielt er ab. Und seine Theologie, seine Gotteslehre, die ist faszinierend einfach, aber kräftig, Leute. Oder? So kräftig, dass die Profis seinerzeit Folgendes über ihn gesagt haben, dass Folgendes über sie zu lesen ist. Matthäus 22, mal ein paar Beispiele. Ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern, die glaubten nicht an die Auferstehung der Toten, war so eine strenge Richtung damals auch gewesen, dass er denen das Maul gestopft hatte, Luther hat das so schön ausgedrückt, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, jetzt ein Pharisäer, versuchte ihn und fragte, der hat gedacht, dem zeige ich's. Ich kenne mich aus in der Tora, ich kenne mich aus im Mose und in dem Gesetz. Den frage ich jetzt. Und er hat ihm nach dem höchsten Gebot gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Ja, und Jesus hat ihm gesagt, was das höchste Gebot ist. Aber er hat gesagt, es reicht nicht, es nur zu wissen, du musst es auch tun. Du musst es auch umsetzen in deinem Leben. Erst haben die Sadduzäer ihr Fett von Jesus abbekommen und dann lesen wir im Vers 46 den Pharisäern, er ging es nicht anders. Da steht, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Die waren seiner Theologie nicht gewachsen. Da hat ihre tote Buchstabe-Theologie nicht ausgereicht, dem sich zu stellen, sich Jesu Theologie zu stellen und seine Auslegung der Schrift zu stellen. Und ich glaube, dass genau diesen wunderbaren Umgang mit dem Wort Gottes, den haben sich die ersten Jünger Jesu abgeguckt. Das haben sie gelernt, das war ja auch sein Ziel. Denn von ihnen ist dann zu lesen, Apostelgeschichte, Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Jünger, die Geschichte der Urgemeinde, da können wir lesen, wie die das versucht haben, umzusetzen, was sie von Jesus gesehen und gelernt und gehört haben. Das ist Apostelgeschichte. Da müssen wir uns orientieren. Wenn wir über zurück zu den Wurzeln reden, wenn wir wissen wollen, wie Gemeinde funktioniert, wie Nachfolge funktioniert, müssen wir Apostelgeschichte lesen und ernst nehmen, ihr Leben. Und da war da eine Begebenheit von Petrus und Johannes, eine Heilung, und auf jeden Fall haben die da freimütig geredet, der, genau der Petrus, der sich vorher versteckt hatte, erfüllt vom Heiligen Geist, sagt die Bibel. Und dann sagen diese Leute wieder, es wird von denen berichtet, von den Pharisäern und Sadduzäern, von der religiösen Elite, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien. Also die waren ja mit uns gar nicht auf der Hochschule. Die waren doch gar nicht mit uns bei Erchen am, die sind doch niemandem nachgefolgt, ja? Haben niemanden gehabt, keinen Rabbi gehabt. Woher wissen die das? Das haben sie gecheckt. Sie verwunderten sich und sie erkannten aber, das haben sie jetzt erkannt, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die haben an denen gesehen, an dem, was die gesagt und getan haben, hey, die waren mit diesem Jesus unterwegs. Die haben sich gedacht, da war doch einer vor kurzem, den haben wir damals schon nichts entgegenzusetzen gehabt. Wir konnten nichts gegen ihn ausrichten, also haben wir ihn um die Ecke gebracht, haben ihn ans Kreuz von den Römern schlagen lassen. Und die sind jetzt genauso drauf wie der. Woher haben die das bloß? Ihr Lieben, die Theologie der Pharisäer und Sadduzäer ist längst ausgestorben. Ist längst ausgestorben. Aber das, was diese vermeintlich Ungebildeten weitergegeben haben, der Glaube an Jesus Christus, lebt bis heute. Dafür sind wir hier ein lebendiges Beispiel. Bist du ein Beweis dafür, wenn du Jesus nachfolgst? Halleluja. Diese einfachen Leute haben in der Kraft des Heiligen Geistes der Gemeinde Jesu einen genialen, wunderbaren Start beschert, oder? Ich finde das genial. Ihr Lieben, das sind unsere Wurzeln. Darauf müssen wir immer wieder zurückkommen. Und das heißt aber nicht, dass theologische Ausbildung falsch wäre. Das sage ich hier nicht. In der Bibel sind viele Aufforderungen, aber das an alle Gläubigen mit Fleiß und Eifer die Bibel zu studieren. Aber an alle. Ja? Nicht sich drauf verlassen, da hat ja einer was, der war ja irgendwo, dann hören wir, was der sagt. Hat schon seine Berechtigung ein Stück weit. Aber du musst selber lernen zu prüfen und zu unterscheiden. Das sind alle aufgerufen, Thessalonicher Brief. Ja? Alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Ich sage es nochmal, erinnere nochmal, alle Gläubigen ohne Ausnahme betrifft das allgemeine Priestertum, das Jesus sich wünscht. 1. Petrus 2,9, könnt ihr nachlesen. Und somit sage ich, jeder Gläubige sollte ein guter Theologe sein. Könnt ihr mir da recht geben? Wäre ein Amen angebracht. Um das zu fördern, natürlich, hat Jesus auch besondere Dienste in die Gemeinde gegeben. Ja klar, Epheser 4, Vers 11 und folgende Verse sind prädestiniert dafür, sehr bekannte Verse. Da sagt er, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wofür? Sind die einfach da, um irgendeinen Titel zu tragen? Leider manchmal. Aber das ist nicht das Ansinnen Jesu gewesen. Er hat kein Titeldenken. Das ist ihm unwichtig, kennt die Bibel gar nicht in ihrem Kontext. Sie kennt Ämter, Ämter, die durch den Heiligen Geist mit Leben erfüllt werden müssen. Sonst bleiben sie hohl und leer und kraftlos. Und das sind alles Ämter, Dienstgaben, Menschen, die der Herr befähigt, seine Gemeinde zuzurüsten, die Heiligen zuzurüsten. Wofür? Damit sie wieder dienen können, dieser Welt da draußen, die verloren geht, ihr Leben. Nicht um uns selber zu bespaßen. Nicht um uns selber einen schönen Lobpreis zu machen, so schön das ist. Ja? Um selber uns, unsere Köpfe vollzustopfen mit Bibelwissen. Mag ja schön sein, wenn du Verse weißt. Aber wenn das keine Auswirkung hat, hinaus in die Welt, in den Alltag, in deine Nachbarschaft, Freundeskreis, wo auch immer du dich bewegst, dann ist es zu wenig, dann ist es tot. Er sagt, es dient der Erbauung des Leibes des Christus, seiner Gemeinde. Wir sollen füreinander da sein, einander dienen. Und ich kann nur bestätigen, gerade jetzt durch die Phase, die wir durchgehen mussten, durch diese Krankheitsphase, wie mega wichtig Gemeinde Jesu ist. Leute, wie mega wichtig das ist. Manchmal ist es so selbstverständlich, dass wir uns Sonntag hier reinsetzen und vielleicht unter der Woche nochmal irgendwo uns treffen. Das sind alles nur so Beigaben, sage ich mal. Ist auch schön, ja. Aber es zeigt sich in den Tiefen des Lebens, ob du Glied am Leib Jesu bist oder nur Konsument. Ja? Nur Zuschauer. Nur Nutznießer. Oder ob du einer bist, der seiner Gemeinde dient. Der sich einbringt mit seinen Gaben, mit seinem Priestertum, mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Und beten können wir alle. Das sollte wie Atmen sein. Diese blöde Aussage, ich muss mal beten, das ist wie wenn ich mit meiner Frau, die ich liebe, auch mal widersprechen muss. Oder? Da passt was nicht, da liegt was schräg. Mit dem, den ich liebe, mit der, die ich liebe, spreche ich doch gerne, oder? Da ist doch der Austausch, das Gespräch, die Kommunikation, das Gebet, was ganz Normales. Etwas, das ich suche. Dann geht er weiter, er sagt, bis wir alle, wieder alle, ohne Ausnahme, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Er doppelt das hier auf und baut das hier auf, Paulus, und dann sagt er, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen. Du gewinnst nur Stabilität, wenn du selber ein guter Theologe bist. Es reicht irgendwann nicht mehr, jemanden nur an der Seite zu haben, die Oma oder den Ältesten oder den Hauskreisleiter oder wen auch immer, den du konsultieren kannst. Du musst selber ein guter Theologe sein, selber mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehen. Du sollst wahrhaftig sein in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Auf ihn musst du dich fokussieren, an ihm musst du dich orientieren. Wenn irgendjemand, irgendwer, irgendwas diese Position von Jesus einnimmt, ist der Schaden und der Fall vorprogrammiert. Lass mich noch ein paar Sätze darüber verlieren, warum es überhaupt nötig ist, diese Form, diese gute Theologie zu betreiben. Manche Christen sagen ja so platt, es reicht doch, die Bibel zu lesen und einfach zu machen, was da steht. Punkt. Ich glaube, diese Herangehensweise ist eine gefährliche Vereinfachung. Eine Bibelstelle, die das bestätigt, die das untermauert. In einem der Pastoralbriefe, Hirtenbriefe steht das, bekennzeichnenderweise. 2. Timotheus 2,15, da schreibt Paulus an seinem Ziehsohn Timotheus, wie er sich als Hirte zu verhalten hat. Und das gilt wieder, wenn wir das weiterstricken und ihr mir glaubt, was ich euch gesagt habe, dass du auch ein Priestertum inne hast, steht hier, gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Warum muss er das sagen, dass man das richtig behandeln kann? Das heißt doch auch im Umkehrschluss, ich kann es falsch behandeln. Ich kann falsch mit der Bibel umgehen. Aber sie will richtig behandelt werden. Die Elberfelder Übersetzung hat hier eine schöne Wortwahl getroffen. Sie sagt, das Wort Gottes muss gerade geschnitten werden. Gerade. Warum gerade? Es sollen gerade Stücke heruntergeschnitten werden. Ich glaube, als Hirte hat man Verantwortung, das so zu schneiden, dass es die, die zuhören, nehmen können, essen können und verdauen können. Dass es passt. Dass es die richtige Größe hat, die richtige Form hat. Das ist mit gerade geschnitten gemeint. Das griechische Wort hier heißt orthotomeo. Wisst ihr, wo dieser Begriff noch gebraucht wird? Ist sehr schön. Der wird auch in der Forstwirtschaft gebraucht. Und da habe ich ein schönes Bild abgeleitet von Uwe Schäfer, den kennt der ein oder andere noch von uns, aus unserem Bund, aus dem BFB, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Da war der Uwe lange unterwegs. Und er leitet hier ein super Bild ab, was uns sehr helfen kann, die Notwendigkeit von guter Theologie zu verstehen. Es geht dabei darum, durch Waldgebiete möglichst gerade Wege zu bauen, damit unter anderem Umwege vermieden werden. Lasst uns also mal annehmen, die Bibel ist so ein wunderbarer, großer, schöner Wald. Und um diesen Wald zugänglich zu machen, müssen Wege gebaut werden. Nur so kann man erst richtig in den Genuss dieses Waldes kommen, denn ein Wald birgt auch große Gefahren. Ich weiß, das Bild hinkt natürlich ein Stück weit, aber lasst mich es mal weiter stricken. Man kann sich nämlich in einem Wald auch verlaufen oder gar stecken bleiben. Das habe ich auch schon, haben wir auch schon erlebt. Mit einer ganzen Truppe von Leuten hier sind wir mal nach einem Abendmahl an einem Mittwoch mit im Sommer, war super schön, sind wir von hier, da haben wir noch in Gehülz gewohnt, haben wir gesagt, wir machen eine Wanderung nach dem Abendmahl und laufen heim. Ich habe das tagsüber, die Strecke mal kurz abgefahren mit dem Moped und dann habe ich gesagt, wir waren so, ich weiß nicht, 15 Leute oder sowas in dem Dreh, da waren Kulmbacher auch noch dabei und dann sind wir hier losgelaufen. Der erste meiner Fehler war schon, dass ich die Strecke unterschätzt habe. Mit dem Moped war das kein Problem, aber laufen war dann doch ein wenig weiter wie gedacht. Und es war ja dann doch schon 9 oder irgendwas, wo wir hier weggelaufen sind nach dem Abendmahl. Irgendwann, als wir hinter Mittwitz waren, ging es dann in den Wald hinein. Dann war schon dämmerig, sag ich mal. Und wir hatten natürlich Taschenlampen und so weiter dabei und sind in den Wald reingelaufen und es wurde immer dunkler, auch die Taschenlampen nach einer gewissen Zeit. Und irgendwann waren wir mitten im Wald gestanden und haben die Hand nicht mehr vor Augen gesehen. Am Anfang war es noch lustig und wir haben gelacht, aber irgendwann verließen uns dann auch die Kräfte. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier um 9:45 weggelaufen, dann kam Mitternacht, wir waren immer noch nicht zu Hause, das kam 1 Uhr und 2 Uhr und wir waren immer noch nicht zu Hause. Und dann waren wir mitten im Wald gestanden und dann haben wir im Burgstaller Berg, wer sich da ein bisschen auskennt, haben wir Autos fahren sehen. Haben wir Lichter gesehen, dann haben wir gesagt, okay, wir finden den Weg nicht, wir laufen einfach auf die Lichter zu, querfeldein. Haben wir dann gemacht, aber nach 50, 100 Meter wurde der Wald so dicht, dass wir nicht weiterkamen. Wir mussten wieder umdrehen. Wir sind auf jeden Fall früh, es war schon dämmerig. Irgendwann dann unten am Burgstaller Berg sind wir aus dem Wald rausgekommen. Jeder war frustriert, kann ich euch sagen. Wir sind die Hauptstraße hochgelaufen. Jeder ist ins Auto gestiegen und weg war er. Aber das blieb jedem bis heute in Erinnerung. Ich darf nur bis dato keinen Scout mehr machen. Ihr Lieben, ein Wald birgt Gefahren, das haben wir da zu spüren bekommen. Aber lasst uns das mal geistlich interpretieren. Da ist schon mancher Christ vom Weg abgekommen und in irgendwelchen Irrlehren stecken geblieben, ihr Lieben. Hat sich verlaufen, hat sich verfahren. Und deswegen braucht es durch den Wald Bibel hilfreiche Wege. Auch nicht immer denselben Weg nutzen, irgendwelche Lieblingslehren nur nutzen. Irgendwelche Lieblingslehre nur noch hören, nur noch was in deine Richtung geht. Das kann gefährlich werden. Da entwickelst du dich auch nicht weiter, das ist auch nicht zielführend. Leute, es gibt solche Hauptstraßen und es gibt und sollte Nebenstraßen geben, was bedeutet, dass es eben grundlegende Wahrheiten in der Bibel gibt, Lehren in der Bibel gibt, die grundlegend sind. Wisst ihr, was eine ganz schöne Hauptstraße ist, die mal zusammengefasst wurde? Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich denke, die Älteren von euch können es vielleicht noch mitsprechen. Ich lese es uns mal vor. Hört mal. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Totenreich, aufgestiegen zum Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wo er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige umfassende Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ist das nicht schön? Halleluja. Wer jetzt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, irgendeine spezielle Kirche gedacht hat, komm dann, wir beten nochmal. Ja, das ist konfessionslos gemeint. Ja. Leute, das ist echt eine herrliche Hauptstraße mitten durch den Wald. Aber es werden hier viele Aspekte nicht berücksichtigt. Viele Aspekte, die auch von Christen unterschiedlich ausgelegt werden. Was, ich sag mal, per se gar nicht das Problem ist. Ja? Deswegen gibt es theologische Nebenstraßen, welche tiefer in den Wald hineinführen. Zum Beispiel wird der Taufbefehl hier überhaupt nicht erwähnt. Aber dazu muss ich so eine Nebenstraße benutzen, die mich tiefer hineinführt in diese Wahrheiten. Oder wir als Pfingstbewegung, als Pfingstgemeinde, wir haben uns zur Aufgabe machen lassen, ein Stück weit, diese dritte Aussage, die wir da finden, ich glaube an den Heiligen Geist, mehr mit Leben zu erfüllen. Hier den ein oder anderen Schwerpunkt zu legen, ohne das überzubetonen. Ja, aber es ist wichtig, den Heiligen Geist an ihn zu glauben, aber nicht nur als Nebenschauplatz, sondern es ist ein ganz wichtiger Aspekt, mit ihm in Verbindung zu sein. So gibt es viele Aspekte, die alle gerade geschnitten werden wollen. Amen? Das ist so. Und ihr könnt hoffentlich erkennen, dass es einen klaren Bedarf an guter Theologie gibt und von Gott gewollt ist. Eine Theologie im Sinne Christi, ihm ganz alleine, sollen wir dabei nacheifern. Das heißt nicht, dass wir auch mal ein Vorbild hat, ein menschliches, aber das muss man schon richtig einordnen können. Und das findet immer Grenzen. Und Jesus muss unser erstes und wichtigstes Vorbild sein. In Matthäus 10, Vers 25, eine abschließende Aussage für heute. Es ist für den Jünger genug, auch für die Jüngerin, die Bibel macht hier nicht so einen Schmann manchmal und muss hier irgendwas noch hinten ranhängen. Da weiß doch jedes Mädel und jede Frau, dass sie auch gemeint ist. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister. Das ist genug, dass ich mich an Jesus orientiere, dass ich werden kann, so wie er. Das ist genug. Das ist genug, ihr Lieben. Werde wie Jesus in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Handeln. Orientiere dich an ihm. Und wenn du mal fällst, hat er kein Problem damit. Er kennt alle deine Tage. Von Mutterleib an kennt er dich. Als du schon gebildet wurdest im Mutterleib, sagt Jesus, habe ich dich gesehen. Er kennt auch dein Gestern, was du gestern getan, gesagt, gedacht hast. Er kennt auch, wenn du noch so lange da bist, dein Übermorgen, deine nächsten Jahre, Jahrzehnte, wenn du jung bist. Kennt er alles, hat er alles eingeplant. Und trotzdem hat er ein Ja für dich und will, dass du dich an ihm orientierst und ihm nacheiferst. Halleluja. Wir sehen uns allerspätestens beim nächsten Alex-Termin und dann gebe ich euch diese 5 Kriterien an die Hand für eine saubere und ausgewogene Bibelauslegung. Und wer vielleicht Zeit hat und Muße hat, der Uwe Schäfer ist kommenden Freitag und Samstag zu einem Bibelseminar in Kulmbach. Da geht es darum, wie darf ich das verstehen? Wer möchte, kann da gerne dazukommen, 19.30 Uhr in unserer Tochtergemeinde in Kulmbach, Albert-Ruckdeschel-Straße 14, geht das dann los. Und das ist so das Lebensthema vom Uwe, ein Stück weit dieses allgemeine Priestertum und jeden Christen zu vermitteln, wie er gut und sauber und biblisch mit der Bibel nach der Theologie Jesu umgehen kann. Amen.